Sag mal, hörst du das?
Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
Hinternhof,
der LGBT- und Pärchen-Podcast.
Mit Themen von Arsch
bis Hirn. Und heute zu Gast
Dennis
und Max.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, und zum welchem Thema denn?
Ja, Toni, willst du das verraten?
Ja, na klar will ich das verraten.
Na dann erzähl.
Du darfst das verraten.
Ich darf das erzählen.
Du darfst diesmal sein.
Wir wollen heute mit Dennis und Max über das Thema HIV in der Beziehung sprechen. Ein interessantes, spannendes und ein Thema, was vielleicht nicht für jeden irgendwie greifbar ist. Wir sind sehr froh, dass ihr beide hier seid.
Gerne. Das freut mich auch.
Ja, also ihr habt extra den Weg zu uns in den Hinternhof gewagt. Man muss schon sagen, ihr seid unsere ersten Gäste in diesem Jahr seit Schwester Alma, die hier bei uns im Hinternhof sitzt.
Ja, genau.
Sonst richtig. Haben wir immer alles nur digital gemacht. Also es ist schön. Es freut uns noch mehr, dass ihr wirklich echt, dass wir euch anfassen können, dass ihr hier seid.
So richtiger Körperkontakt und so, das ist in den großen C-Zeiten doch schon ein bisschen selten geworden. Daher nochmal um etwas oder ist nochmal etwas schöner.
Wir müssen uns auch wieder dran gewöhnen, dass wir hier Leute wieder zu sehen haben im Hinternhof.
Dass wir hier mit Unterhose und so einem da sitzen müssen.
Ja, sonst sitzen wir immer hier ganz weniger bekleidet da, als ihr uns jetzt hier seht.
Keine Umstände.
Okay, beim nächsten Mal.
Ja, genau. Ja, und zwar ist es ja so, lieber Dennis, du bist HIV-positiv.
Yep.
Und wir würden gerne als erstes mal mit dir so darüber reden, wie kam es denn überhaupt dazu? Weißt du das noch, wie du dich angesteckt hast, wo es dazu kam? Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, bei mir war es ein Zufallsbefund. Also ich hatte selber nicht den Antrieb, einen Test zu machen, weil ich eine Risikosituation hatte oder weil ich gedacht habe, ich habe mich jetzt irgendwie infiziert. Mein damaliger Freund hat quasi einen Vortrag von der AIDS-Hilfe im Jugendzentrum gehört und da die mit der Erkenntnis nach Hause gekommen und hat gesagt, ja, man sollte sich ja immer mal auf HIV testen lassen. Er meinte so, wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen, sollten uns doch mal testen lassen, was davor war. Und habe ich immer noch gesagt, so, ach, brauchen wir nicht, hatten kein Risiko, davor war auch nichts. Auf jeden Fall hat er nicht locker gelassen, hat einen Termin beim Gesundheitsamt gemacht. Und ich kann mich noch dran erinnern, er war eher dran, das Ergebnis abzuholen und er saß dann schon draußen, habe ich gefragt, ja, und wir wollten Testergebnis. Er meinte so, ja, negativ. Und ich dann noch so gesagt, so, naja, was hast du denn? Hätten wir uns doch alles sparen können, ne? Ja. Bis ich dann quasi rein bin und dann mein Ergebnis bekommen habe. Genau, und das war dann nicht so positiv, weil es positiv war.
Ja. Mhm. Wie war so dein erster Gedanke in dem Moment? Was denkt man da so?
Daran kann ich mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist, glaube ich, wenn man einmal so eine Diagnose bekommen hat, realisiert man das zwar, dass man jetzt irgendwas bekommen hat, was irgendwie einschneidend im Leben ist, aber von dem Gespräch kann ich wirklich nur sagen, ich habe die Diagnose bekommen und was da alles passiert ist, weiß ich nicht mehr. Das Gespräch ging anderthalb Stunden und ja.
Also die haben dich nicht dann sozusagen rausgeschmissen, sondern
nee, die haben mich
hier ist
gut.
Ihr Ergebnis, sondern die haben mit dir dann auch noch
gleich genau, die haben mich wirklich gut aufgefangen, haben mir auch gesagt, was so die nächsten Schritte sind. Das war sehr gut und was halt, denke ich mal, besser gewesen wäre, dass man vielleicht gesagt hat, hey, mein Partner sitzt da draußen, wollen wir den vielleicht mit dazu holen? Daran in der Sekunde hat keiner gedacht, da saß er natürlich anderthalb Stunden draußen und ich glaube, da ist durch die Hölle gegangen in dem Augenblick.
Der wusste ja dann auch nicht, okay, warum kommt er hier? Der könnte sich das vielleicht denken, okay, da ist irgendwas im Befund positiv. Aber so ganz genau, das stelle ich mir natürlich auch hart vor, wenn er da draußen sitzt.
Genau,
und ich
es
weiß,
war
was
auch damals tatsächlich für ihn, glaube ich, die Zeit schwieriger als für mich, weil ich war so eine Ungewissheit, was ist jetzt tatsächlich? Ja. Er hat so quasi so ein tiefes Loch gefallen, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt einen Partner gefunden, mit dem ich auch schon einige Jahre zusammen bin. Ja, wie lange lebt er noch? Was hat das jetzt Auswirkungen auf unsere Beziehung? Und so weiter. Das waren halt ganz viele Gedanken, die er hatte. Ich hatte eigentlich ein halbes Jahr gar nicht an euch mal gedacht, wie es jetzt weitergeht. Also für mich ging es so nächsten Tag wieder auf Arbeit und erstmal weitermachen. Ja, und alles kam dann erst so die Jahre später, sag ich mal so.
Ja, und hast du ihm das gesagt dann?
Ja, wir haben das ja dann zusammen alles aufgearbeitet. Ja. Also wir haben uns dann wirklich auch Hilfe geholt und das so nach und nach dann alles aufgearbeitet.
Mhm. Okay, das ist schon ziemlich heftig, weil ja, wie du ja schon gesagt hast, man geht ja eigentlich so rein, wenn man weiß, dass der Partner negativ ist. Es ist ja so diese generelle Annahme, sag ich mal, dass wenn einer positiv ist und miteinander man dann halt Geschlechtsverkehr hat, dass der andere sich ansteckt. Ja. Wurde da dir irgendwas gesagt, warum das jetzt bei euch nicht der Fall war, sein könnte, oder?
Ja, jetzt so rückblickend haben wir ja auch deutlich, auch ich immer deutlich mehr Erfahrung, was das betrifft, Wahrscheinlichkeiten, wie Wahrscheinlichkeit sich das überträgt. Und HIV ist halt sehr schwer übertragbar, ne? Es müssen halt viele Faktoren eine Rolle spielen, um das tatsächlich was, eine Übertragung stattfinden kann. Mhm. Das heißt, schon die Viruslast des Partners muss halt sehr hoch sein. Dann kommt es halt noch drauf an, welchen sexuellen Kontakt du durchführst. Mhm. Und das muss halt alles zusammenpassen, damit man sich überhaupt infiziert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit HIV infiziert, ist relativ gering. Und deswegen stellt man sich dann trotzdem noch mehr die Frage, wenn das denn so schwer ist, warum hat es denn mich gerade in der Situation erwischt? Ne? Also,
hättest du dir irgendwie dann denken können, okay, von dem habe ich es bekommen, oder war das für dich nicht so die Frage, wo habe ich das eigentlich her?
Die erste Zeit schon. Ja. Das war so sehr relevant, so, weil wir konnten es dann eingrenzen. Die und die Zeit muss es gewesen sein. Man hat dann auch ganz lange in der Vergangenheit gewühlt, wer, wie, wo waren so Situationen. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, es fällt mir nicht ein. Ich kriege die Situation nicht zusammen. Und habe denen gesagt, okay, es ändert nichts mehr an der Situation. Haken dahinter. Ja. Ich habe es nun und ich kann es nicht mehr ändern. Selbst wenn ich wüsste, von wen oder wie auch immer, würde es nichts mehr ändern.
Und du hast ja jetzt gerade vorhin schon gesagt, dass dann die Zeit für dich sehr schwierig war. Wem hast du dich denn da anvertraut, jetzt außer deinem Partner? Hattest du noch irgendwie, hast du das dann mit Freunden beredet oder hast du dann wirklich so vielleicht Trost auch in der Familie gesucht oder hattest du da irgendjemanden, mit dem du oder dem du dich da anvertrauen konntest damit?
Also die erste Zeit haben wir gesagt, wir behalten es erstmal nur für uns in unserer Beziehung. Es wusste quasi nur, also wir zwei, dann, sag ich mal, die Sozialarbeiterin in der AIDS-Hilfe, die wir kontaktiert hatten, und mein Schwerpunktarzt. Das waren so die einzigen, die es wussten. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal noch keinen weiter einbeziehen, weil die Situation für uns erst selber schwierig war. Wir mussten erstmal selber sehen, wie kommen wir damit klar im Alltag. Und haben gesagt, es bleibt erstmal bei uns und schauen dann mal weiter. Ja, und dann waren wir eigentlich in dieser Blase drin, also nach dem Motto, es brauchte keiner weiter wissen, wir haben konnten damit gut leben. Und dann kam ab und zu auch immer der Gedanke so, wen können wir es denn noch erzählen? Wie sind die vielleicht die Reaktionen? Und deswegen haben wir gesagt, nee, es bleibt erstmal in dem Kreis. Der Vorteil, ich kannte durch die AIDS-Hilfe so ein, zwei YouTuber, die da in dem Bereich was gemacht hatten. Das war damals mein Halt so. Also das war so derjenige, wo ich gesagt habe, oh, der lebt das quasi gleich mit, der hat quasi gleich nach seiner Diagnose mit YouTube angefangen und hat quasi die Leute so mitgenommen, so die ersten Jahre. So, das war mein Halt und mit denen habe ich quasi gelacht und geweint die erste Zeit.
Also hast du die jemals getroffen?
Wir kennen uns mittlerweile, genau. Und
cool.
Er war auch ganz rührend, als ich ihm meine Geschichte dann quasi erzählt habe, dass ich dann gesagt habe, ja, du warst so mein Anker in der Zeit, ne? Und es war schon schön, sagt er, gut, dann hat es wenigstens was gebracht.
Ja, das ist auch mal ganz gut zu wissen. Es gibt jemanden, okay, der doch meine Videos als sinnvoll erachtet.
Genau, also genau, fragt man sich auch mal, wenn man sowas macht, hört sich das so überhaupt jemand an? Interessiert das jemanden? Aber ich glaube, ein, zwei Menschen erreichen wir doch damit.
Ja, die Frage stellen wir uns auch jede Woche.
Aber es klingt eigentlich wirklich schön, wenn man so, ja, sage ich mal, so einen fremden mentalen Anker hat, wo man weiß, man kennt die Person nicht und man weiß doch aber trotzdem, sie durchläuft gerade Ähnliches. Ja. Also das finde ich irgendwie eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Aber jetzt gerade vielleicht so zu deinen Freunden beziehungsweise zu deiner Familie, wie haben die dann denn reagiert, als du es ihnen gesagt
hast? Hast du es denn überhaupt jemals erzählt?
Genau.
Genau. Also ich habe es irgendwann erzählt, relativ blauäugig, ne? Ich glaube, es ist nicht die ideale Empfehlung, so würde ich es auch, glaube ich, heutzutage nicht mehr machen. Ich habe damals schon in der AIDS-Hilfe gearbeitet und es war so, immer zum Welt-AIDS-Tag kommen die Journalisten raus und meinen so, oh, wir wollen eine Story bringen, am besten mit einem HIV-Positiven. Und haben mich dann gefragt, ob ich das machen würde, anonymisiertes Interview, sag ja, können wir machen. Ja, und auf einmal meinen sie, ja, ein Foto wäre nicht schlecht. So. Und ich hatte eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Wir haben das gemacht. Und an dem Tag des Entscheidungsdatums klingelte wirklich früh ab um 8 mein Telefon. Jeder hat diesen Artikel gelesen. Ja, und auf einmal macht es bei mir im Kopf so, oh, Familie, eigentlich deswegen, weil mein Onkel mich anrief und meinte so, ich glaube, du müsstest mal mit deinen Großeltern reden. Oh. Die haben heute die Zeitung gelesen, hat vielmehr so, ach du grüne Neune. Und da habe ich mir gedacht so, oh scheiße, meine Eltern wissen es auch noch nicht. Gut, die wohnen nicht in Halle, die werden davon nicht erfahren, hatte ich gedacht. Weil meine Mutter war den Montag drauf bei ihrer Ärztin und die Sprechstundenhilfe kannte mich schon als Kind und die war so davon da begeistert, dass sie gleich meiner Mutter diesen Zeitungsartikel vor die Nase hielt. Und meinte so, oh, sie können ja so stolz auf ihren Sohn sein, dass der nach so einer Diagnose so viel Mut aufbringt, und die war total geflasht und für meine Mutter war das wie so ein Holzhammer, ne?
Ja. Oh nein.
Es dauerte ein paar Tage, glaube ich, 3-4 Tage später rief mich dann mein Vater an und meinte so, wir müssten doch mal dringend reden, ne? Ja. Und ich so, nö, warum müssen wir reden? Und meinte so, ja, Zeitungsartikel. Sag ich, ach du Kunde, ja.
Hat's ja doch gelesen.
Genau, und ja, ich bin dann gleich zu meinen Eltern gefahren. Die waren natürlich ein bisschen stinkig, weil ich ihm natürlich nicht davon erzählt habe. Hatte natürlich so ein Packen Infobroschüren mit.
Ja.
Und wo der erste Schock verflogen war, haben sie gesagt, okay, es ist eine Krankheit, mit der du leben kannst. Ja. Dann war das auch wieder verflogen. Und mittlerweile unterstützen die mich da in allen Zügen. Also ja. Wenn es jetzt darum geht, eine neue Kampagne zu machen, frage ich vorher meine Eltern, wie seht ihr das? Würdet ihr mitmachen? Das war bei der ersten großen Kampagne, die ich gemacht habe, ich habe wirklich meine Eltern mit einbezogen. Sage ich, ist das für euch in Ordnung? Weil es betrifft ja dann auch mal die Nachbarn sehen es. Die Arbeitskollegen von meinem Vater, die mich halt kennen, ja. Wenn du bei so einer bundesweiten Kampagne mitmachst, und die haben gesagt, nö, wir unterstützen dich da, und da habe ich gesagt, okay, das passt.
Das ist aber sehr schön.
Trotz des Schocks durch die Sprechstundenhilfe und wie sagt man so regelrecht durch die Zeitung, durch die Presse sowas zu erfahren, unterstützen sie dich. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache.
Ich frage mich bloß gerade, wie die Sprechstundenhilfe wahrscheinlich geguckt haben muss, als dann die Mutter gesagt hat, so, was soll denn das sein? Jetzt habe ich was verraten. Nein!
Ja, weil die ist ja wahrscheinlich einfach davon ausgegangen, okay, das ist die Mutter, die weiß das bestimmt.
Ja,
aber ist ja auch gerade immer so, ne, ist ja die Frage auch bei uns bei den Beratungen, wen und wann erzähle ich halt von der Diagnose, ne? Wo wir sagen, es muss jeder selbst entscheiden, wen und wann ich was davon erzähle. Und im Endeffekt, wir sind ja auch, klar haben wir alle Eltern, aber trotzdem haben wir alle auch unser eigenes Leben und wir sollten auch selbst entscheiden, wen was ich erzähle.
Eben.
Das ist richtig.
Gab es auch, bevor du vielleicht irgendwelche Reaktionen, die du nicht erwartet hattest, also die, sei es positiv oder auch negativ?
Ich war von der positiven Resonanz überrascht. Ne? Mhm. Also an dem Tag, wir hatten auch eine große Veranstaltung noch an dem Tag, gab es wirklich nur positives Feedback. Klar, war so niedrigschwellig, so nach dem Motto, ja, von dir hätten wir das nicht gedacht, aber schön, dass du dazu stehst. Ja. Das ist schon ein bisschen grenzwertig, aber an dem Tag nur positives. Also
wahrscheinlich denken die meisten Leute dann doch noch, okay, der hat sich einfach durch die Welt gevögelt, sag ich mal, hat nicht aufgepasst am Ende.
Ja, das ist so der Klassiker.
Genau. Ja, genau, dass es ja doch nur andere Wege gibt, auch wenn man aufpasst, dass es passieren kann, das vergisst man dann vielleicht doch in dem Moment.
Richtig.
Genau.
Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Ja, weil mir würde dann auch, oder ich persönlich finde es auch sehr interessant, gerade zu der Behandlung dann zu reden. Du hast vorhin gesagt, dass dir deine Schwerpunktpraxis empfohlen wurde. Diese Schwerpunktpraxis hast du dann aufgesucht. Ist das jetzt zum Beispiel eine Schwerpunktpraxis oder wonach wurde die jetzt vielleicht ausgewählt? Gibt es da einfach sehr, sehr wenige, wodurch gesagt wird, man wird zugeteilt oder wird schon geschaut, zum Beispiel ist es in der Nähe von dem Wohnort? Woran wird das festgemacht, diese Schwerpunktpraxis? Weißt du das?
Also die Schwerpunktpraxis, also es müssen Fachärzte sein, die Schwerpunkt Infektiologie haben. Davon gibt es leider nicht so viele. Mittlerweile sind noch 1-2 dazugekommen, also wie zum Beispiel, ich habe ja meinen Schwerpunktarzt immer noch in Halle. Da gibt es quasi nur 2. Einmal die Uniklinik und einen niedergelassenen Arzt. In Leipzig ist es schon ein bisschen besser. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 4. Und in Dresden sind, glaube ich, auch 4 Ärzte, wo man so ein bisschen die Wahl mittlerweile hat.
Wenn man Halle sagt, muss man dazu sagen, Halle an der Saale.
Genau.
Ja, richtig. Nicht in Westfalen.
Ja, das ist immer auch das Problem. Bei HIV, je ländlicher die Region wird, umso schwieriger wird es tatsächlich, einen Schwerpunktarzt zu finden.
Ja.
Und da hast du halt auch als Patient halt nicht wirklich groß die Wahl. Ne? Dann musst du dich halbwegs mit dem Arzt gut stellen. Ne? In Berlin ist es natürlich ganz anders. Ne? Da rennen dir die Ärzte den Positiven hinterher. So nach dem, oh, komm doch in meine Praxis, hier ist es noch viel schöner. Das haben wir halt in den ländlichen Bereich halt nicht. Ne? Ja. Das ist halt ein bisschen schade, aber klopfen wir mal auf Holz. Ich bin super zufrieden mit der mit der Praxis, wo ich bin.
Das ist die Hauptsache. Man muss sich doch gerade bei dieser Geschichte wohlfühlen.
Genau. Ich sage immer so, es ist meine zweite Familie mittlerweile, weil wir kennen uns so lange schon. Und wir sind ja einmal im Quartal beim Arzt und man geht wirklich durch hoch und tief mit ihm.
Wie lange ist denn das her, dass du das erfahren hast?
Die Diagnose habe ich bekommen 2009.
Okay.
Und seitdem bin ich halt dort in der Praxis.
Ja, es hat auch schon eine Zeit. Ne?
Ja.
Dann wird man doch schon irgendwie zur Familie.
Ja, mittlerweile ist es auch so, man denkt langsam so schon dran, so, der Arzt ist jetzt so Mitte 50, viele Jahre macht er noch tatsächlich, was passiert danach? Also solche Gedankengänge laufen mittlerweile schon im Kopf.
Hast du da, weil ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen blöd, aber wenn man zum Beispiel mit seinem Kind immer zum Kinderarzt geht, irgendwann hat man doch so, sag ich mal, so eine Mutti, die man kennt, mit der man Kontakt geschlossen hat. Ja. Hast du irgendwie auch, sag ich mal, durch diese Praxis Kontakt mit anderen HIV-positiven Kontakt gefunden oder war das da schon eher sehr anonym gehalten?
Also die Praxis achten alle darauf, dass es wirklich anonym ist.
Okay.
Die legen auch wirklich so die Termine, dass jetzt nicht alle HIV-Positive hintereinander dran kommen. Also die achten da wirklich auch auf die Anonymität der Patienten. Das ist halt eine ganz normale Praxis. Meistens haben sie auch immer noch einen anderen Schwerpunkt mit drin.
Okay.
Also in Berlin ist es meistens, also in den großen Städten ist es so, die haben reine HIV-Schwerpunktpraxen, die machen den ganzen Tag nichts anderes.
Okay.
Aber hier, sag ich mal, in den anderen Städten ist es so, dass sie ja noch ein Facharzt für irgendwas anderes sind. Und da achten sie halt drauf, dass die Vermischung halt gut ist. Natürlich läuft jemand über den Weg, den du kennst. Aber das sollte halt nicht passieren.
Wahrscheinlich siehst du es halt auch im Wartezimmer einfach gar nicht.
Nee, gar nicht. Nee.
Wenn da jetzt Tante Erna sitzt und Fußballspieler Hans Günther, weißt du es nicht, wer von beiden könnte es haben, hat es überhaupt einer von beiden.
Richtig. Ja. Oder ist es da, weil sie einen Diabetes haben?
Richtig. Gerade so noch die Frage mit der Therapie. Wie ging das dann los? Es wurde dann wahrscheinlich erstmal, du hast vor uns gesprochen von der Viruslast, die wurde ermittelt und wurde daran die Therapie festgemacht oder wurde erstmal gesagt, wir machen so einheitlich, zack, 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 zack.
Man muss sagen, zwischen 2009 und heute hat sich in der Therapie sind schon Welten dazwischen. Zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass die Therapie Empfehlung eine andere war, wie sie heute ist. Damals hat man noch gewartet, weil die Medikamente mehr Nebenwirkungen gemacht haben, als was sie geholfen haben. Das hat sich heute gewandelt. Heute ist es so, dass man sofort nach Diagnostik mit einer Therapie beginnt, weil es deutlich angenehmer ist. Wir haben damals noch gewartet und ich habe damals angefangen auf eigenem Wunsch, weil damals schon über die Nicht-Infektiosität gesprochen worden ist. Also Menschen, die positiv sind unter der Nachweisgrenze sind, durch die Medikamente nicht mehr infektiös sind. Davon habe ich gehört und bin damit zu meinem Arzt gegangen und gesagt, das möchte ich auch. Weil das natürlich auch ganz viel in der Beziehung ändert. Und der meinte so, ja, aber deine Werte sind noch nicht da, wo sie hin müssten. Sag ich, egal, ich möchte mit der Therapie beginnen. Und deswegen habe ich damals schon eher begonnen, als ich eigentlich müsste von den Werten her.
Ja, und vielleicht auch eine doofe Frage jetzt, aber steht das irgendwo geschrieben, dass du HIV-positiv bist? Gerade für andere Ärzte, weil uns wurde auch die Frage gestellt, hattest du deswegen schon mal Probleme bei anderen Ärzten mit der Behandlung, zum Beispiel jetzt beim Zahnarzt, wenn da irgendwelche Wunden vielleicht waren, wo sich die Zahnärzte Sorgen gemacht haben könnten?
Ja, also es ist wirklich eine gute Frage. Also momentan steht es noch nirgendwo. Wir auch als HIV-Aktivisten haben wirklich ein bisschen Bauchschmerzen vor der neuen Chipkarte, die ja
vor
kommen soll.
Gesundheitskarte, die
genau, wo ja Daten oder patientenbezogene Daten gespeichert werden können, weil wir nicht wissen, welche Daten drauf gespeichert werden.
Ja.
Also und jeder positive Mensch hat die freie Entscheidung, wen und wann ich von meiner Diagnose erzähle, auch welcher Arzt muss davon wissen. Also grundsätzlich muss es nur der HIV-Behandler wissen, keinen anderen Arzt interessiert es, wenn es nicht therapierelevant ist. Also auch der Zahnarzt muss es nicht wissen, etc. etc. Da wir auch wissen, dass zum Beispiel bei Zahnärzten, also HIV-positive Menschen bei Zahnärzten die größten Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder immer noch machen, ist das so ein Riesenthema. Wir sind, glaube ich, versuchen, das so lange wie möglich rauszuzögern oder hoffen, dass quasi man als Patient entscheiden kann, welche Daten gespeichert werden und welche nicht.
Gerade solche
sensible Daten.
Oder sensibel ist das richtigere Wort, ja. Aber finde ich interessant, dass es dann, gerade Ärzte müssten es ja eigentlich wissen, dass man da ja, wenn man Handschuhe zum Beispiel trägt und selbst Wunden am Finger hat, da ja noch niemals, das wie du schon gesagt hast, dieses Risiko so groß ist, dass man sich da infiziert.
Gerade ja, Ärzte müssen grad, das denken wir auch immer, aber leider machen wir gerade da die größten negativen Erfahrungen. Es haben auch verschiedene Studien gezeigt, also es gibt positive Stimmen, die wurden schon mal 2011 gemacht, wo gezeigt wurden, wie viel negative Erfahrungen die HIV-positive Menschen im Gesundheitswesen machen. Diese wurde jetzt wiederholt und sie ist gerade in der Auswertung, aber die Zahlen sind ähnlich wie damals. Immer noch die meisten Diskriminierungserfahrungen werden im medizinischen Bereich gemacht. Wo wir halt immer nur dran arbeiten können, halt das Personal weiterzubilden, auch das Pflegepersonal auszubilden. Und da sind viele Träger schon dran, das tatsächlich zu machen, aber es ist halt noch ein großer Kampf, den da, der vor uns steht.
Das stimmt. Du hast jetzt auch gerade von wir gesprochen.
Da muss von man einer Beziehung?
Genau. Also, beziehungsweise, wir müssen erstmal das wir besprechen, denke ich, weil das wir ist ja, du bist ja auch stellvertretend hier für die AIDS-Hilfe Halle. Du bist stellvertretender Geschäftsführer, genau. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt.
Nein, aber jetzt haben wir
Schande über uns.
Genau. Also, kommen wir noch kurz hin. Ich arbeite mittlerweile seit über 11 Jahren in der Hallischen AIDS-Hilfe. Dort immer mit dem Themenschwerpunkt Leben mit HIV und mache noch ein paar andere Sachen wie Geschäftsführung nebenbei so ein bisschen alles mit, muss ja auch alles gemacht werden.
Ja, natürlich.
Und bin seit ganz vielen Jahren einer der HIV-Aktivisten in Deutschland. Also bin da ganz aktiv in der Selbsthilfe, habe auch für Mitteldeutschland, also für Sachsen-Anhalt, Thüringen, haben wir Positiv Mitteldeutschland gegründet, wo wir ein Netzwerk von HIV-positiven Menschen sind. Bin ganz aktiv bei der Deutschen AIDS-Hilfe als Ehrenamtler mit aktiv dabei. Genau, das ist das wir, wenn ich immer sage wir, das, ich rede nicht mal als Einzelperson, sondern das machen natürlich ganz viele Menschen im Hintergrund und auch mit mir zusammen. Das mache ich halt nicht alleine, sondern bin ich auch froh, dass ich da wirklich ein super Netzwerk im Hintergrund habe.
Das heißt, du hast eine Liebe zu deinem Verein. Genau. Und jetzt komme ich dazu, worauf ich hin wollte.
Auf die Liebe.
Dass der Max, der jetzt immer noch hier sitzt und nicht gegangen ist,
und nur zuhören
auch mal was zu sagen kann. Wie lange seid ihr beide jetzt schon zusammen?
Also wir sind jetzt 2 Jahre und 1-2 Monate zusammen.
Okay, das heißt dann, wenn man jetzt mal, wer jetzt aufgepasst hat, kann es zusammenrechnen. Der Dennis war schon HIV-infiziert, als ihr euch kennengelernt habt. Und das ist so eine Frage, die ich mir so gestellt habe beim Dating generell. Wie geht man mit diesem Thema um? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass doch noch viele ein bisschen Berührungsängste damit haben.
Ja, das ist halt immer das Schwierige beim Daten, ne? Immer die Frage, wann und wie erzähle ich davon, ne? Irgendwann muss man mit der Sprache rausrücken und ist halt das Schwierige, machst du es gleich am Anfang. Also es gibt viele, die haben es tatsächlich in ihren Grindr- oder Romeo-Profil stehen.
Da steht es ja manchmal auch drin,
ja. Das finde ich, ich finde es mutig. Ich würde es persönlich nicht machen, weil ich möchte die Menschen kennenlernen. Also wenn ich halt Dating-Phase bin, möchte ich halt den Menschen kennenlernen und der soll mich als Mensch kennenlernen und nicht erstmal dieses Kopf haben, der hat da irgendwas. Ja, ne? Dann kommt natürlich die Frage, wann erzähle ich es denjenigen? Ne? Also beim zweiten Date, beim dritten Date, aber
gleich beim ersten.
Oder beim ersten. Ja, Max, sag du mal, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei uns war.
Du kamst nach einer Woche angetigert und hast dann gefragt, ob du mir was erzählen kannst und dann kamst du um die Ecke rum, ob ich ein Problem damit hätte wegen einer HIV-Infektion, aber ich wusste halt, dadurch, dass ich schon 2 positive kannte, so um mehrere Ecken, dass es halt unter Therapie nicht übertragbar ist und auch kein allzu großes Thema mehr ist heutzutage.
Also hast du es dann erst erfahren, als ihr schon zusammen wart?
Ich glaube, das war noch Anfangsphase, so die erste, zweite Woche, aber.
Ja. Also du hattest ja schon gesagt, du hast ja mit Freunden jetzt, die schon HIV-positiv sind, hast du dich mit denen dann auch nochmal so ein bisschen darüber ausgetauscht, dass du gesagt hast, hier, ich habe mit dem Freund, dem ich jetzt zusammen bin, ist HIV-positiv, dass einfach nochmal einen anderen, sag ich mal, Gesprächsebene dadurch hattet? Oder war das jetzt nicht wirklich?
Nicht, weil das waren jetzt eigentlich mehr so Bettgeschichten, sag ich mal. Und dadurch, dass der Dennis eben halt bei der AIDS-Hilfe arbeitet, dachte ich mir, da ist ja der beste Ansprechpartner dafür. Ja. Besser geht's ja eigentlich nicht für das Thema.
Also es war für dich jetzt nie irgendwie ein Problem?
Nö, also stand nie im Vordergrund.
Und habt ihr da, gerade wenn ihr da als Paar aufgetreten seid und das, sag ich mal, jetzt so bekannt war im Freundeskreis, kamen da irgendwelche Vorurteile auf euch zusammen, dass du gesagt hast, wurde vielleicht zu dir zum Beispiel gesagt, Max, naja, pass auf nicht, dass du dich von ihm ansteckst oder ähnliche Sachen, dass da irgendwie ihr mit Vorurteilen zu kämpfen hattet als Paar?
Als Paar nicht, nö. Ja. Also ein Freund von mir meinte, der war da auch noch nicht ganz so bewandert mit dem Thema HIV, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, aber nachdem man Dennis dann kennengelernt hat, dann waren die Gedanken dann auch weg.
Das ist, was ich so meinte, jeder hat so ein bisschen noch diesen Gedanken, okay, nur wenn ich den jetzt anfasse, könnte ich mich ja infizieren, was ja eigentlich schwachsinnig ist, was ja so, selbst durchs Küssen kann man ja sich ja nicht mal infizieren oder selbst wenn man einen ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, das ist ja auch, genau. Kann es ja passieren, logisch, aber es muss halt nicht passieren, wie du schon gesagt hast. Und von daher finde ich es auch, warum soll man dann gleich Patienten, sage ich jetzt mal, labeln und so abstempeln.
Richtig. Ja, und wie gesagt, vorher habe ich halt auch so gehalten, ist es relevant jetzt für die Sache, wenn es jetzt wirklich ein reines Sexdate war, habe ich es natürlich nicht gesagt. Ne? Also ich bin verpflichtet, den größtmöglichen Schutz anzuwenden, das weiß ich. Schutz durch Therapie ist einer der größtmöglichen Schutzvarianten und dadurch mache ich mich nicht strafbar, ich mache alles richtig und
Ach so, ich dachte nämlich mal, wenn man jetzt mit jemandem Sex hat, muss man ihm das sagen.
Nee, musst du nicht. Das ist du bist gesetzlich nur verpflichtet, den größtmöglichen Schutz anzuwenden. So. Dafür bist du verpflichtet. Wenn du es nicht machst, ist es halt ein Straftatbestand einer Körperverletzung.
Weil da war doch mal dieser Fall von Nadia Benaissa, die wurde ja auch irgendwie.
Ja, bei ihr war es halt, also sie hat tatsächlich keinen angesteckt.
Nein.
Das war so ein Beziehungskampf, ne? Ja. Er wusste natürlich von ihrer Infektion, sie haben sich auch drüber unterhalten, er wusste drüber Bescheid und wollte sie natürlich damit erpressen. Und das hat sie natürlich nicht mitgemacht und damit hat sie es quasi angezeigt. Ja. Und da die Strafverfolgungsbehörde da auch nicht ganz clever war, haben sie natürlich gleich verhaftet, ne? Also nicht einfach mal einberufen oder eingeladen zum Gespräch, sondern haben sie öffentlich von der Bühne mehr, also direkt vom Konzert von der Bühne verhaftet und dadurch ging das durch die Medien und sie wurde auch freigesprochen damals, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Da war halt nichts, also da fand keine Übertragung statt oder sonst irgendwas.
So, sie wurde nämlich wegen gefährlicher Körperverletzung, glaube ich.
Ja, angezeigt, es ist ja halt so und das ist, finden wir diese Kriminalisierung von Menschen mit HIV, finden wir so und so nicht in Ordnung, weil wir auch der Meinung sind, dass jeder für seinen eigenen Schutz zuständig ist. Ja. Warum muss ich immer jemanden den Hut aufsetzen? Ne? Ja, genau. Du bist jetzt verantwortlich, nur weil du deine Diagnose kennst, musst du jetzt alle um dich schützen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Man kann das auch so sagen. Max kann ja auch aufpassen, dass Kondom verwendet wird.
Also jeder achtet bitte auf seinen eigenen Schutz und da ist allen geholfen. Und nur weil jemand von seiner Diagnose weiß, muss ich ihm das nicht überhelfen. Das ist halt auch das große Problem, sag ich mal, in unserer Präventionsarbeit. Mhm. Ne? Weil nur wenn ich von meiner Diagnose weiß, muss ich das tatsächlich machen. Und wenn wir da die Stigmas abbauen, sind die Leute auch deutlich bereiter, sich testen zu lassen, um zu sagen, hey, es ändert sich halt für dich nicht. Ne? Ja. Aber wenn ich weiß, oh, wenn ich jetzt die Diagnose bekomme, muss ich das machen, ist mein halbes Leben irgendwie vielleicht zu Ende, dann gehen die Leute gar nicht erst zum Test. Mhm. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn wir nicht wissen, wenn man infiziert ist. Also wir sagen, jeder soll seinen Status kennen und sollte dann selbst die Entscheidung treffen.
Wir müssen vielleicht nur kurz dazu sagen, wer Nadia Benaissa ist, falls es nicht jeder weiß.
Weil ich dachte gerade so, wer ist das? Irgendjemand von No Angels?
Richtig,
bestimmt,
da hast du das schon geklärt. Ne? Ich war früher, als wir No Angels gespielt haben, du kennst die Geschichte ja, ich war immer Nadia, ich durfte immer Nadia spielen und ich überlege tatsächlich, nächstes Jahr zum Konzert zu gehen.
Viel
in
Spaß.
Leipzig am 27. September. Kommst du mit?
Ja, wir haben gestern tatsächlich mit unserem besten Freund drüber gesprochen.
Ich wollte ja gerne nach Berlin gehen schon nächstes Jahr, aber das wird nichts. Aber Leipzig, ich komme nochmal auf euch zurück. Jetzt habe ich auch glatt vergessen, was ich noch erzählen wollte.
Ich wollte zum Beispiel jetzt noch wissen, wie ist das jetzt zum Beispiel, sagt ihr, bei dir, Dennis, ist es ja wahrscheinlich so, du musst dich regelmäßig testen lassen, es wird regelmäßig kontrolliert. Wie ist das bei dir, Max, sagst du auch, du lässt dich regelmäßig jetzt testen oder?
Also die Tests kann man ja mittlerweile fast zu Hause machen und wir haben jetzt im Juli zu Hause mal einen Test gemacht.
Wie funktioniert der? Also
das ist so ähnlich wie beim Blutzuckermessen, wo man so einen kleinen Messstreifen hat und da kommt halt ein Tropfen Blut drauf und noch was von der Kontrolllösung und dann werden ein Strich oder zwei Striche angezeigt, auch ein bisschen wie ein Schwangerschaftstest.
Oder so ein Corona-Test.
Genau, Corona-Test. Die sehen so ähnlich aus.
Ja, genau. Mittlerweile sind ja auch die Heimtests zugelassen für HIV seit vergisst immer die Zeit durch Corona so ein bisschen, ist so eine Lücke.
Ja.
Aber seit Ende 2019 sind HIV-Selbsttests zugelassen. Die kann man ganz normal in der Apotheke kaufen. Aha. Oder bei Amazon bestellen.
Ach, selbst da. Ach
so, also genau. Das wird jetzt nicht vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt?
Nee. Irgendwie, die muss man selbst kaufen, genau. Also okay. Viele Aids-Hilfen bieten auch diesen begleiteten Test mittlerweile an, speziell in Sachsen. Sonst gibt es überall Checkpoints, wo man sich auch bei den Aids-Hilfen testen lassen kann. Natürlich auch bei den Gesundheitsämtern kann man das auch so machen.
Ja.
Genau, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten
mittlerweile. Da waren wir zum Beispiel im Gesundheitsamt. Wir haben damals, genau, wo wir zusammengekommen sind, gesagt, komm, wir testen uns mal, dass wir beide wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und dann jetzt letztes Jahr mal, wie um das wieder ein bisschen aufzufrischen, wenn man es mal so nach 6 Jahren auffrischen nennen kann. Da waren wir auch im Gesundheitsamt. Und ich muss sagen, da habe ich mich zumindest gut aufgehoben.
Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem letzten Mal du redest.
2020.
Wann waren wir denn da beim Gesundheitsamt?
Im Mai 2020.
Okay. Anscheinend waren wir da. Ich kann mich bloß an das letzte Mal in Nürnberg erinnern.
Das war das erste Mal.
Nee, das war das zweite Mal.
Ja gut, du hast bei dir halt durch deinen okay. Job ist es ja nochmal was
ja,
anderes.
Gut,
ne? Wenn da was passiert, wirst du ja auch gleich automatisch getestet.
Genau, bevor wir jetzt hier weiter.
Aber weil du gerade sagtest, jeder sollte so seinen Status kennen. Uns hatte zum Beispiel auch ein Pärchen geschrieben, die haben jetzt erst erfahren, dass einer von beiden HIV-positiv ist, obwohl die schon 5 Jahre auch zusammen sind. Und sie können sich auch nicht erklären, woher es kommt. Von daher finde ich es auch sehr wichtig, dass man wirklich mal regelmäßig so einen Test macht, selbst wenn man in einer Beziehung ist.
Genau.
Weil es kann ja sein, du hast dich vor 5 Jahren schon angesteckt und da war es wie bei dir auch so ein Zufallsbefund am Ende.
Genau. Mhm. Also auch in Beziehung, also wir wissen aus vom Robert-Koch-Institut, die das halt alles auswerten, wissen wir auch, dass die meisten Infektionen tatsächlich in Beziehungen stattfinden.
Mhm.
Weil beide davon ausgehen, oh, wir sind ja negativ, ja. Oh, irgendwann können wir mal das Kondom weglassen und dann passiert es halt. Ne?
Ja.
HIV ist halt heimtückisch. Man merkt ganz viele Jahre nichts davon. Man merkt ja erst im Vollbild AIDS tatsächlich, wenn es fast zu spät ist, zeigt sich ja das Virus erst. Das heißt, da bis dahin können teilweise 8 bis 9 Jahre vergehen.
Ja.
Kommt auf die Virusvariante drauf an. Und deswegen empfiehlt man einfach, sich regelmäßig testen zu lassen. Also wir sagen, alle Männer, die Sex mit anderen Männern haben, einmal im Jahr, sind es mehr wie 10 Sexualpartner im Jahr, 2-mal im Jahr und sind es mehr wie 10, dann quartalsmäßig
so sich
testen
zu lassen. Okay.
Genau. Der Vorteil ist jetzt auch, mit der PrEP zum Beispiel haben wir natürlich eine riesen Gruppe, die jetzt so und so jedes Quartal getestet werden. Nicht nur auf HIV, auch auf andere sexuell übertragbaren Infektionen. Und damit haben wir da auch eine super Prävention. Das heißt, Infektionen werden deutlich eher erkannt von den STIs als woanders vielleicht.
Mhm. Okay, das wäre nämlich auch noch so eine Frage jetzt vielleicht an dich als Vorstehen oder als Vorstand.
Als Gesicht der AIDS-Hilfe.
Als Gesicht der AIDS-Hilfe, das klingt gut. Gesicht der AIDS-Hilfe, das nehmen wir. Hast du das Gefühl, dass durch die PrEP, dass so ein bisschen mit den Schutzmaßnahmen, dass das vernachlässigt wird? Weil gesagt wird, na ja, ich nehme die PrEP, damit ist mir das doch eigentlich egal, weil ich kann mich nicht mit anstecken.
Also wenn man das Kondom weglässt.
Wenn man das Kondom weglässt.
Also ich finde, die PrEP ist eine super dritte Präventionsstrategie. So fahren wir damit auch. Wir sagen, alle 3 Präventionsstrategien sind gleichwertig und jeder sollte seine finden. Die PrEP hat halt den großen Vorteil, dass sie das einzige Mittel ist, wo ich selbst entscheiden kann, wie und wann ich es richtig anwende. Ich habe selbst die Kontrolle. Beim Kondom habe ich immer noch einen Partner gegenüber. Bei Schutztherapie habe ich jemanden gegenüber, den ich vertrauen muss. Und bei der PrEP ist es das Einzige, wo ich die Kontrolle komplett habe. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, okay, ich nehme jeden Tag meine Tablette und ich bin dadurch safe. Der große Vorteil, den ich auch sehe, ist dadurch, dass die Menschen auch einmal im Quartal in der Schwerpunktambulanz sind, STIs werden deutlich früher erkannt, beziehungsweise welche, die keine Symptome machen, werden erkannt, werden gleich therapiert. Und das ist halt der große Vorteil, den man halt nicht hat, dass man eine unentdeckte Syphilis zum Beispiel Ewigkeiten mit sich rumhuckt, sage ich mal so.
Ja.
Und so wird es halt sofort erkannt. Und das ist halt der große Vorteil. Also man sollte eher die Chancen sehen, als immer dieses Negative sehen.
Ja.
Am Anfang haben wir natürlich viel Negatives gehört, ja, so nach dem Motto, ja, jetzt werden die Schwulen, wird es noch bezahlt, dass sie rumvögeln können, zum Beispiel, ne, das war so das meiste. man sollte auch mal gucken, was passiert in anderen, anderen Ländern. Also wir haben gute Erfahrungen in England, in Australien sind die HIV-Infektionsraten um 50% nach unten gegangen. Wir haben jetzt das Problem, 2019 ist die PrEP in Deutschland Kassenleistung geworden, dann kam Corona, wir haben aktuell noch keine Vergleichszahlen. Wir wissen auch nicht, was hat Corona mit den HIV-Infektionszahlen gemacht, weil alles ja im Verborgenen stattgefunden hat. Ne? Die ganze Sexarbeit ist offiziell verboten gewesen. Natürlich wissen wir alle, dass es auch stattgefunden hat. Und wir wissen, wenn es im illegalen Bereich ist, wird sich nicht an die Schutzvarianten gehalten. Und da müssen wir jetzt wirklich gucken, die nächsten Jahre, wie sehen die Zahlen aus, welche Risikogruppen sind es, wie sieht es bei MSM aus. Sehr spannend.
Und wie ist das jetzt in eurer Beziehung? Also benutzt du PrEP, Max? Oder?
Nö, nein. Also Dennis wird ja regelmäßig kontrolliert und
Ja, und ihr, aber ihr habt trotzdem also nur Geschlechtsverkehr mit Kondom.
Also wir beide untereinander wenn dann doch mal jemand dazukommt,
dann schon. Eigentlich ja. Und das ist so auch so die Frage, die gestellt wurde, hat man da nicht dann mal so ein mulmiges Gefühl trotz dessen, auch wenn es unter der Viruslast ist, er regelmäßig getestet wird, es könnte ja doch vielleicht zu 0,00001% passieren.
Nee, Angst davor habe ich jetzt nicht, weil ich da auf Dennis vertraue und auf dem Arzt eigentlich und auf die Medikamente.
Ja, okay.
Ja, manchmal auch dazu sagen, dass ja man selber als HIV-positiver Mensch viel Zeit erstmal selber braucht, um diese Barriere im Kopf zu überwinden.
Ja,
ne?
Klar.
Klar, man hat erst den Kopf, oh, ich habe HIV, ich kann jetzt beim Sex jemanden anstecken. Und dann irgendwann, bei mir war dann noch so der Anfang der Erkenntnis der Schutz durch Therapie. Ne? Heutzutage, wir haben mittlerweile über 10 Jahre Schutz durch Therapie. Das ist alles mehr als gesichert. Am Anfang war das noch so ein bisschen, ist das auch tatsächlich so? Da war noch viel, viel Grübeln. Also da habe ich auch wirklich 2 Jahre gebraucht, um das wirklich vom Kopf hier wirklich in den Bauch zu kriegen. Ne? Und mittlerweile stehe ich da felsenfest dahinter, weil ich weiß, weil ich wirklich die Studienlagen kenne, und es gibt weltweit keinen einzigen dokumentierten Fall, wo jemand unter der Nachweisgrenze jemanden angesteckt hat.
Ja, ist dann da auch beruhigend zu wissen. Ja. Ne? Auch jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, die Angst davor hat, ich könnte mich jetzt infizieren, wenn ich jetzt mit dir Sex haben würde, dass es halt nicht der Fall sein wird.
Also kann man halt auch immer nur, deswegen, das empfiehlt man auch wirklich immer das Gespräch suchen, am besten mit der Person direkt vielleicht das Gespräch suchen. HIV-positive Menschen sind wirklich auf dem Gebiet die Expertin und wirklich diese Kompetenz einfach auch nutzen und einfach, wenn man vernünftig mit den Leuten spricht, werden sie auch vernünftig antworten.
Ja, klar, wenn man ordentlich fragt.
Genau.
Das ist, wie sagt man so, wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch wieder heraus.
Genau.
Jo. Na, ich finde das halt auch wichtig zu sagen, dass man halt auch keine Scheu haben braucht, jemanden anzusprechen, einfach mal zu fragen, hier, wie sieht's denn bei dir aus?
Genau.
Weil also das ist Fragen kostet ja nichts.
Nö, das finde ich auch richtig. Also lieber einmal mehr fragen, als immer zu wenig fragen, ne?
Ja. Und vielleicht nochmal kurz auf das Daten zurückzukommen. Hast du dann, wenn du es doch mal jemanden gesagt hattest, während des Datens, Ablehnung erfahren, dass die dich geghostet haben zum Beispiel?
Ja, gab's auch.
Also, gab's auch.
Ja. Ich habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, mich gibt's halt nur mit HIV, also ich kann es mir halt nicht aussuchen, weil uns gibt's immer nur zusammen im Doppelpack. Und wer damit ein Problem hat, hat halt ein Problem auch mit mir und der findet halt in meinem Leben kein Teil. Mhm.
Also, ja, man muss dich halt so akzeptieren, wie du bist.
Genau.
Ne?
Ja, also viele haben da ein großes Problem, also es hat auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Ich habe mittlerweile mir ein großes Fell da angefuttert.
Sieht man aber nicht.
Also
ihr müsst euch jetzt den Dennis so vorstellen, wie kann man sagen, wie sagt man bei uns, so ein Spargeltarzan?
Ein Spargeltarzan.
Genau.
Spargel würde ich jetzt nicht sagen.
Nein, aber
schlank.
Ein schlanker Tarzan.
Schlanker, hübscher Tarzan.
Das geht in die falsche Richtung, voll schlank. Ich bin voll schlank.
Ja, aber
querschlank.
Man hat so ein gewisses Selbstbewusstsein mittlerweile verkraftet das dann. Und wer das nicht will, da ist die Tür.
Das ist die Tür. Aber bitte bleibt noch, geht nicht sofort.
Wie gesagt, es gibt auch eine interessante Geschichte, so die ich auch so in meiner Zeit erlebt habe. Ne? Es gab mal einen Menschen, der auch positiv getestet worden ist irgendwann. Und er hat gesagt, ja, ich war früher auch ein richtiges Arschloch gewesen, weil er hatte jemanden zum Date gehabt, der hat ihn dann anvertraut, hat gesagt, hey, ich bin positiv, bevor jetzt hier irgendwas läuft. Und er hat ihn damals einfach so aus der Wohnung geschmissen, ohne Kommentar, ohne was. Und als er die Diagnose bekommen hat, meinte er so, was war ich damals für ein Arschloch? Was muss das eigentlich in ihn ausgelöst haben? Ne? Also man reflektiert manchmal, man sollte einfach kurz vorher nachdenken und sagen so, wie wird es mir vielleicht in der Situation gehen?
Ne? Man muss ja nicht sofort reagieren, man kann ja mal kurz nachdenken.
Genau, einfach mal Luft holen und sagen, vielleicht auch in mich hören, wie wird es mir gerade gehen?
Ja, genau.
Ich glaube, von dem positiven Menschen hat sich keiner freiwillig ausgesucht, positiv zu sein. Und ich sage immer so gerne, wenn immer so Vorurteile kommen, wo ich immer sage so, horcht mal bitte in euch alle rein, habt ihr immer in eurem Leben hundertprozentig immer euch geschützt.
Mhm.
Und wenn man die Frage sich einfach mal selber stellt, kommt man, glaube ich, auf den Nenner, wo man dann irgendwann sagt, so, da war so bestimmt mal eine Situation. Ja, und die Situation könnte ausreichen.
Ja, ich muss auch sehen, ich hatte auch mal so eine Geschichte mit einem HIV-Positiven, der mir einen geblasen hatte und ich danach auch voll panisch natürlich, wie ich erstmal so, ich war glaube ich 16 und da habe ich erstmal gegoogelt überall. Wie die ganzen Zahlen bin ich durchgegangen. Ja, so und so viel Prozent, wenn ich von einem HIV-positiven Oral befriedigt wäre, ist die Chance, dass ich angesteckt werde. Also es war schon beruhigend am Ende zu lesen, aber trotzdem hatte ich die Panik, es könnte ja trotzdem passiert sein. Aber auch wenn es halt so unwahrscheinlich ist, hat man sich trotzdem irgendwie damit ja doch auseinandergesetzt, dass es passieren könnte. Ja. Und ich fand es halt immer so gut, dass derjenige auch zu mir dann meinte, ja hier, so schaut's bei mir aus. Ist deine Entscheidung, ob du kommen möchtest oder nicht.
Mhm.
Und ich habe halt gesagt, ja, also bin ich das Risiko am Ende, wenn man es ja mal so sieht, auch eingegangen, dass es passieren könnte.
Genau, um quasi nochmal so ein bisschen die Präventionsschiene reinzufahren, nochmal ganz wirklich zu sagen, über Oralverkehr kann man sich nicht infizieren, egal ob derjenige unter Therapie ist oder nicht. Über den Weg funktioniert es nicht.
Und was zum Beispiel auch gefragt wurde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber gerade so mit diesen Schutzmaßnahmen, habt ihr das Gefühl, dass, sag ich mal, durch Pornografie diese Schutzmaßnahmen so ein bisschen nach hinten angestellt werden, weil man sieht ja schon oft in Pornos, dass da, sag ich mal, ohne Kondom geschlafen wird, dass die verschiedensten Sexpraktiken da benutzt werden. Denkt ihr, das hat so ein bisschen so eine Auswirkung darauf, wie man mit den Schutzmaßnahmen umgeht im realen Leben?
Also ich kann da so ein bisschen mit meiner Arbeit um die Ecke kommen, ne? Also bei uns ist Thema Pornografie und Jugendliche ist ein Riesenthema. Wir haben da jetzt auch eigene Workshops mittlerweile, weil auch junge Männer, auch im Gegensatz zu wie gehen sie mit Frauen um, genauso in der schwulen Szene ist das ein Riesenthema, junge schwule Männer gucken sich Porno an, denken so, oh, das muss ich jetzt auch alles machen oder auch können oder so muss ich auch aussehen. So ist es tatsächlich nicht. Also man muss die Leute oder die Menschen da auch wirklich bestärken, sagen so, finde deinen eigenen Weg, guck, was für dich in Ordnung ist, wie fühlt sich's für dich auch selber an, was möchtest du machen, was möchtest du nicht machen, und ein Porno ist halt ein Porno und Realität ist halt Realität, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, es ist, also mit der, deine Ursprungsfrage ist ja der Schutz größer oder weniger? Ich glaube schon, dass auch in der schwulen Szene so das große Thema Baerbock ein Riesenthema ist und viele auch ein, also auch einige vielleicht diese Gefahr vielleicht auch eingehen, weil es auch vielleicht ein Nervenkitzel in dem Augenblick ist, ist möglich. Aber da kann ich immer nur sagen, wer das so mag, ist einfach am besten bei der PrEP gerade jetzt aufgehoben. Und deswegen ist ja die PrEP das wirklich gute Mittel, weil die können sich jetzt tatsächlich schützen, was halt früher nicht ging. Und das ist, das kann man halt nur begrüßen damit.
Und die PrEP kann man sich einfach beim Arzt holen, verschreiben lassen.
Genau, beim Schwerpunktarzt, also aktuell dürfen es aktuell nur Schwerpunktärzte verschreiben, aber die lokalen Aidshilfen, Gesundheitsämter wissen in der Regel, wer das ist.
Genau, also wenn man jetzt so einen Arzt braucht, kann man sich an die Gesundheitsämter oder an die Aidshilfen wenden, die geben dir Auskunft.
Genau, richtig. Okay. Und es ist total unkompliziert, kurzes Gespräch, bisschen Blut und wenn alles in Ordnung ist.
Ja, ich glaube auch, man hat so ein bisschen vielleicht auch die Scham, hinzukommen erst einmal.
Ja, weil man auch nicht weiß, das ist natürlich auch ein Thema, ne? Man muss mit dem Arzt über Sexualität reden, das ist so ein großes Tabuthema in der Medizin, Sexualität und Ärzte. Aber wirklich Schwerpunktärzte haben damit keine Berührungsängste. Die haben hauptsächlich, Hauptbetroffenengruppe sind halt schwule Männer. Das heißt, denen ist das schwule Leben nicht fremd. Also braucht man da auch nicht irgendwelche Ängste haben, da aufzuschlagen.
Das ist halt ihr Job.
Ja.
Ja, wenn man es mal so sieht, die galt es jetzt nicht auf, wenn du darüber, mit wem du gestern Sex hattest, erzählst, sondern es ist halt ganz platonisch für sie ihr Job.
Genau.
Würde ich jetzt mal sagen. Also mir würde es zumindest so gehen. Ja. Ist ja bei dir genauso. wenn du erzählst, ja, ich habe so viele Penisse heute in der Hand gehabt, denken ja auch immer alle. Die denken auch mal, oh geil, muss das richtig geil sein. Du denkst so, naja, gut, ist halt mein Job.
Ja, na gut, das stimmt, ja.
Ja.
Aber weil du gerade nochmal das meintest mit dem Schwerpunktarzt, wie findet man das heraus, wer jetzt Schwerpunktarzt ist? Einfach übers Internet schnell gegoogelt oder?
Genau, also am besten, am schnellsten ist es, über die deutsche EZ-Hilfe zu gehen, also ezhilfe.de. Da findet man über die Navigation alle Schwerpunktärzte in Deutschland, sind alle aufgeführt. Das ist einfach der einfachste Weg und der seriöste Weg. Also,
ja. Genau. Und da findet man auch die lokale EZ-Hilfestelle.
Da findet man auch die lokale EZ-Hilfe.
Und die sind natürlich auch sicherlich auf Instagram und Facebook vertreten, zumindest jetzt Halle.
Genau, also ich kann nur für uns sprechen oder für, sag ich mal, für hier unsere Region im Mitteldeutschland. Die sind alle bei Instagram und Co. vertreten.
Also wer Hilfe braucht oder einfach nur Beratung, es reicht einfach, wenn man nur Fragen hat, kann man auch.
Einfach fragen, genau, das ist das Wichtigste, also das ist unser Hauptjob, den wir machen, einfach Fragen zu beantworten.
Wenn man nicht das Glück, wie der Max hat, mit jemandem zusammen zu sein, der Ahnung davon hat, muss man halt den Weg dahin finden.
Wir danken euch auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr den Weg hier zu uns in den Hinternhof gefunden habt, dass ihr uns so aufgeschlossen unsere Fragen und die Fragen unserer HinternhoflauscherInnen so gut geantwortet habt. Beantworten konntet. Und damit war es das dann auch eigentlich schon wieder.
So schnell ist die Zeit wieder rum.
Ja.
Ja. Wirklich. Hier, wenn ich auf die Uhr schaue, Mensch, wir sitzen schon seit 4 Stunden. Nein. Ja, also vielen Dank an euch beide. Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid. Und wir hören uns dann ganz einfach nächste Woche wieder hier im Hinternhof.
Wie gewohnt.
Mit dir und mir.
Genau.
Wir beide.
Nur wir
wieder allein. Nur wir
oh
beide.
Mein Gott. Wie soll ich das aushalten?
Oh nein, ich halte es auch nicht aus.
Gut, also tschüss. Dann einen...
Genau, vielen Dank und
gerne.
Bleibt gesund, muss man jetzt in dieser Zeit sagen, nicht nur Corona, sondern generell. Und ihr habt jetzt Urlaub geplant.
Genau, jetzt geht's.
Genießt den Urlaub.
Danke.
Dankeschön.
Und Toni, du auch.
Dann.
Hab einen schönen Abend.
Tschüss. Also dann macht's gut. Ciao.